Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 9. Oktober 2012, heute mit folgenden Themen. Und jetzt also doch, linke Parteien und Organisationen ergreifen das Referendum gegen das revidierte Asylgesetz. Alle in die Pflicht nehmen, die Baumwollindustrie diskutiert über Nachhaltigkeit. Und nach der Wahl ist vor der Wahl, in Venezuela bleiben mit Hugo Chavez die Sozialisten am Ruder. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Leonie Marti.
Gewaltsame Übergriffe auf Polizisten vor der Reitschule haben zugenommen. Gegenüber dem Bund sprach die Kantonspolizei gar von unhaltbaren Zuständen. Laut der Polizeisprecherin gibt es vermehrt Zwischenfälle bei Polizeieinsätzen, die in keinem Zusammenhang mit der Reitschule stehen. So geschehen dieses Wochenende. Eine Frontscheibe ging zu Bruch, als die Polizisten von einem Einsatz in Zollikofen zurückkehrten und dabei an der Reitschule vorbeifuhren. Die Täter sind unbekannt. Sicherheitsdirektor Reto Nause, Stadtpräsident Alexander Czepet und Chef der Kantonspolizei Manuel Willi setzen sich nun an einen Tisch. Sie wollen neue Rahmenbedingungen diskutieren, damit die Polizei ihre Einsätze rund um die Reithalle ungestört ausführen kann. Der turkmenische Präsident ist auf Staatsbesuch in der Schweiz. Die Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpf hat den umstrittenen turkmenischen Präsidenten gestern auf dem Landgut Lohn in Kersatz empfangen. Im Zentrum der Gespräche stehen die bilateralen Beziehungen sowie die Zusammenarbeit in Gremien wie zum Beispiel dem Internationalen Währungsfonds. Ein Teil der Gespräche sei auch der Menschenrechtspolitik gewidmet worden, schreibt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA. Die ehemalige Sowjetrepublik Turkmenistan gehört zu den isoliertesten Staaten der Welt. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, die Menschenrechte massiv zu missachten. Der ägyptische Präsident Mohamed Morsi plant eine Amnestie. Morsi will rund 1000 Demonstrierende freilassen, die während der Revolution verhaftet wurden. Mehr als 12.000 Personen waren wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt in den letzten beiden Jahren vor Militärtribunale gestellt worden. Laut Agenturmeldungen werden in einem Monat Listen mit Personen veröffentlicht, die für eine Freilassung in Frage kommen. Die Amnestie zeige, dass die Revolution nun an der Macht sei, lässt die ägyptische Regierung verlauten. Kritiker betonen, die Freilassung der Demonstrierenden käme etwas spät und sie bemängeln, dass keine Entschädigungszahlungen vorgesehen sind. Der Internationale Währungsfonds IWF warnt vor einer globalen Flaute. In seinem heute veröffentlichten Bericht senkt der IWF die Wachstumsprognosen deutlich. Die Weltwirtschaft wird weiterhin wachsen, in diesem Jahr aber lediglich um 3,3%. Zum Vergleich, vor der Finanzkrise verzeichnete die Weltwirtschaft nach Angaben des IWF eine Wachstumsrate von rund 5%. Gründe für die tiefen Prognosen sieht der IWF laut Agenturmeldungen in der Eurokrise und in politischen Turbulenzen der USA. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es weiterhin stark bewölkt mit zeitweise Regen, besonders in der ersten Tageshälfte. Gegen Abend wird es vermehrt trocken. Am Donnerstag dann verzieht sich der Regen und es wird recht sonnig.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Das revidierte Asylgesetz wird mit einem Referendum bekämpft. Das haben mehrere linke Parteien und Organisationen gestern in Bern beschlossen. Dabei geht es nur um die dringlichen Massnahmen, die das Parlament Ende September beschlossen hat, zum Beispiel die Schaffung von speziellen Zentren für renitente Asylsuchende. Lange sah es so aus, als ob die linken Parteien und Organisationen darauf verzichten würden, das Referendum zu ergreifen. Was zum Meinungsumschwung geführt hat, habe ich heute Morgen Balthasar Glättli, Zürcher Nationalrat der Grünen Schweiz, gefragt.
Wochenlang wurde in linken Kreisen diskutiert, ob man das Referendum gegen die dringlichen Massnahmen im Asylgesetz ergreifen soll oder nicht. Gestern Abend ist nun der Entscheid gefallen für das Referendum. Das Referendum richtet sich gegen die dringlichen Massnahmen der Revision, das heißt unter anderem gegen die Regelung, dass Wehrdienstverweigerung nicht mehr als Asylgrund gilt und dass spezielle Zentren für renitente Asylsuchende geschaffen werden sollen. Diese Verschärfungen werden von linken Parteien und Organisationen ja einhellig verurteilt. Was waren für die Grünen Schweiz die wichtigsten Gründe, beim Referendum mitzumachen?
Wir waren ja auch Teil jener Bewegung, die hin und her geschwankt ist. Ich selbst habe auch öffentlich gesagt, es ist ein Risiko, wenn man quasi auf offenem Feld mit einer Übermacht den Kampf aufnimmt. Es ist ja klar, wir haben in den letzten Jahrzehnten jedes Referendum in diesem Bereich verloren. Auf der anderen Seite kam vor allem von den jungen Grünen ein ganz klarer und starker Drang. Sie sagten, man darf das nicht so laufen lassen. Es ist ein Zeichen des Widerstandes, dass wir nun geben müssen, umso mehr als ja, dass die jetzigen dringlichen Massnahmen eben wirklich Menschen betreffen, die heute in der Schweiz Schutz finden, zu Recht Schutz finden und die das in Zukunft nicht mehr tun.
Das Referendum bedeutet nun, dass in den kommenden 3 Monaten 50.000 Unterschriften gesammelt werden müssen. Wenn genügend Unterschriften zusammenkommen, bleibt die Frage, ob das Volk dem Referendum denn auch zustimmt. Die dringlichen Massnahmen im Asylgesetz sind ja schon seit Anfang Oktober in Kraft. Also es ginge dann darum, diese rückgängig zu machen. Wie groß, denken Sie denn, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Referendum denn auch angenommen wird vom Volk?
Auf den ersten Blick sicher klein. Das wäre ja eine Trendwende nach all den Referenden in diesem Bereich. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es ganz zentral, dass man inhaltlich ins Zentrum rückt, worum es geht. Es geht nicht mehr um diese Diskussion, echte, unechte Flüchtlinge, die während Jahren und Jahrzehnten die Debatte geprägt hat und die auch heute noch immer das Erste ist, dass den Asylabbauern von rechts in den Sinn kommt. Sie sagen ja immer, wir müssen hart sein gegenüber den sogenannten unechten Flüchtlingen, um genug Platz zu haben für die Echten. Das ist das Hauptargument der SVP, der CVP, der Grünliberalen. Es ist aber ein verlogenes Argument, denn gerade mit dem hat diese dringliche Revision überhaupt nichts zu tun. Diese Revision werden wir als Konsequenz haben, dass Hunderte von Leuten, die heute zu Recht in der Schweiz Schutz gefunden haben, in Zukunft nicht mehr Schutz finden in der Schweiz.
Man könnte aber auch in diesem Fall so argumentieren, dass man sagt, die bis jetzt echten Flüchtlinge sind jetzt einfach in Zukunft unechte Flüchtlinge.
Ja, es ist natürlich so. Wir müssen auch zeigen, dass Afrika nicht einfach Afrika ist, sondern eben beispielsweise Eritrea eine Militärdiktatur. Es ist nicht einfach Hunger oder der Wunsch nach einem besseren Leben der Menschen aus Eritrea dazu bringt, zu flüchten, sondern es ist die Angst vor einer Militärdiktatur, die keinerlei bürgerliche Freiheiten zulässt. Und wenn wir glaubhaft machen können, dass diese Maßnahmen primär diese Menschen betreffen, dann nachher hoffe ich doch, dass man zumindest nicht einfach untergeht mit diesem Referendum.
Dort geht es eben um die Frage, dass Wehrdienstverweigerung in Zukunft kein Asylgrund mehr sein soll. Das gehört in die dringlichen Massnahmen. Jetzt wird in der Winter- oder der Frühlingssession dann der nicht dringliche Teil der Asylgesetzrevision verabschiedet werden. Wurde denn auch schon andiskutiert, ob man dann nochmals das Referendum ergreifen wird oder nicht?
Das war natürlich immer eine Überlegung, die im Hinterkopf mitschwang. Also wo muss man am ehesten Gegensteuer geben? Ich denke, wenn der Ständerat bei der normalen Revision nicht korrigiert hätte, wenn der Ständerat nicht gesagt hätte, die Abschaffung der Nothilfe für alle Asylsuchenden, das kommt nicht in Frage, dann wäre vermutlich der Entscheid eher darauf gefallen, dass man jene Vorlage mit dem Referendum bekämpft hätte. Dort wird es aber allen Anschein nach einen Kompromiss geben. Von dem her wird man inhaltlich mit dieser anderen Revision eher leben können. Umso mehr, als es dort auch einige positive Aspekte gibt. Von dem her muss man sagen, ist es inhaltlich richtig, wenn man jetzt diese Vorlage 3, die dringliche Revision, bekämpft.
Soweit die Einschätzungen von Balthasar Glättli, Zürcher Nationalrat der Grünen und ehemaliger Generalsekretär der Flüchtlingsorganisation Solidarité sans Frontières. Neben der Grünen Partei Schweiz und den Jungen Grünen wird das Referendum von den Jungsozialisten JUSO und der PDA Bern getragen, den demokratischen Juristen und Juristinnen, Basisorganisationen im Asyl- und Migrationsbereich sowie kirchlichen Gruppierungen. Mehr Informationen zum Referendum gibt's im Internet. Den Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch.
95,6 Rabe Info.
Interlaken steht diese Woche ganz im Zeichen der Baumwolle. Noch bis am Freitag findet dort die Jahreskonferenz der Baumwollindustrie statt. Die Schweiz produziert zwar selber keine Baumwolle, gehandelt aber wird sie auch hier rege. Insgesamt über 500 Personen sind in Interlaken vor Ort, aus Produzenten- und Konsumentenländern, verarbeitende Firmen, Handelsfirmen und Regierungsvertreter. Als Gastgeber stellt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO dieses Jahr die Nachhaltigkeit ins Zentrum. Denn die Herstellung und Verarbeitung von Baumwollprodukten braucht viel Energie. Wie also kann man die Nachhaltigkeit verbessern, vom Anbau der Baumwollpflanze bis zum fertigen T-Shirt? Das hat Benedikt Bachmann Hans-Peter Egler gefragt von der Abteilung Handelsförderung beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Ich bin jetzt erstaunt hier nach dem ersten Tag, was alles da für ein Interesse besteht und wie alle Vertreter, die hier das Wort ergreifen, eigentlich den Veranstaltern danken, dass dieses Thema aufgenommen wurde und vor allem auch im Sinn einer Vision entlang der ganzen Wertschöpfungskette.
Welche Bedeutung hat denn die Schweiz bei der Baumwollverarbeitung und Handel heute noch?
Ja, die Schweiz ist einer der zentralen Plätze für den Baumwollhandel. Bei der Verarbeitung spielt die Schweiz nicht mehr so eine zentrale Rolle. Aber beim Handel, da ist die Schweiz noch eine der führenden Nationen.
Wo können Sie denn Einfluss nehmen vom SECO?
Über die Mitarbeit in solchen Organisationen, über die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern, über die konkreten Projekte, die wir unterstützen und wo wir zeigen können, insbesondere, dass zum Beispiel Nachhaltigkeit bei der Baumwollproduktion ein Geschäftsmodell ist, das sich sowohl auszahlt für die Farmer als auch für die Verarbeiter und letztendlich für die Industrie, sobald eben auch der Konsument hier mitmacht. Und das ist in der Schweiz zweifellos der Fall.
Bei der Produktion wird vermehrt auch auf gentechnisch veränderte Baumwolle gesetzt. Wie interessiert sind denn die Produzenten einer nachhaltigen Produktion?
Die Produzenten sind interessiert an allen möglichen Verfahren, die ihnen dazu helfen, dass sie eben ein nachhaltiges Geschäftsmodell selbst haben. Oder wenn Produzenten weniger Geld ausgeben müssen für Pestizide, Fungizide und alle möglichen Dünger und dafür eben natürliche Dinge anschaffen können, haben sie weniger Kosten. Sie haben aber vielleicht am Anfang zumindest einen geringeren Ertrag. Also das muss alles gut ausgerechnet werden. Und dann muss man auch gut schauen, in welchen Regionen sich eben durchaus halt auch technologisch veränderte Ansätze eignen. Und das ist ja gerade der Zweck dieses Austausches, dass man hier mit offenen Augen und Ohren einander zuhört und schaut, wo gibt es neue Entwicklungen.
Qualitativ hochstehende und langlebige Produkte sind nachhaltig, widersprechen aber auch dem Geschäftsprinzip vom möglichst oft und frisch einkaufen und sie sind teurer. Wird das Thema auch diskutiert?
Es wird in der Tat diskutiert, sogar im Opening Speech wurde das Thema aufgenommen, insbesondere Fragen von Recycling.
Das heißt noch nicht sehr viel Konkretes?
Nein, das heißt noch nicht sehr viel Konkretes, weil man diese ganzen Herausforderungen zuerst einmal erkennen muss. aussortieren muss und schauen muss, wie man damit am besten umgeht. Für mich ist immer zentral, dass man sich überhaupt der Herausforderungen bewusst ist.
Sagt Hans-Peter Egler vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Der Jahreskongress der Baumwollindustrie in Interlaken dauert noch bis am nächsten Freitag.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag und gehen nach Südamerika. Hugo Chavez bleibt Präsident von Venezuela. Zum vierten Mal hat der Sozialist die Wahlen gewonnen und darf weitere 6 Jahre regieren, wenn es seine Gesundheit zulässt. International wird Hugo Chavez oft als Linkspopulist verschrien, zu Hause aber hat er trotz der gestärkten Opposition immer noch viel Rückhalt. Adamara, Nationalrätin der Grünen Kanton Watt, hat die Präsidentschaftswahlen in Venezuela mitverfolgt. Eine Woche lang begleitete sie als offizielle Wahlbeobachterin die letzten Vorbereitungen der venezolanischen Wahlkommission, sprach mit Chavez-Anhängern und Oppositionellen rund um den Herausforderer Enrique Capriles. Im Großen Ganzen, meint Adamara, könne man von einer demokratischen Wahl sprechen. In den letzten Tagen vor der Wahl habe sie mit zahlreichen Oppositionellen gesprochen und alle hätten ihr bestätigt, dass der Wahlkampf demokratisch und fair abgelaufen sei, so Adamara. Den Wahltag selber verbrachte Adamara in Barcelona, einer Stadt rund 400 Kilometer von der Hauptstadt Caracas entfernt. Dort und in den umliegenden Dörfern hat sie Wahllokale besucht und beobachtet, ob alles mit rechten Dingen zugeht, dass es keinen Wahlbetrug gibt, dass das Wahlgeheimnis gewahrt wird und so weiter.
Notre rôle consistait à garantir que les élections se passaient de manière démocratique, qu'il n'y avait pas de fraude électorale.
Die Wahlbeteiligung war sehr hoch. Rund 81% der Wahlberechtigten gingen am Sonntag an die Urne. Bereits um 4 Uhr in der Früh bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen, obwohl sie erst 2 Stunden später öffneten. Adamara meint, man habe den Wunsch der Bevölkerung nach Demokratie sehr stark spüren können. In vielen Medien wurde kritisiert, dass die Wahl selber zwar fair und demokratisch war, der Wahlkampf selber hingegen nicht. Weil Hugo Chavez die öffentlichen Radio- und Fernsehstationen kontrolliert, hätte er weit mehr öffentliche Präsenz gehabt als sein Gegenspieler Enrique Capriles. Diesen Vorwurf lässt Adamara nur teilweise gelten.
Effectivement, je pense que c'est un pays qui est en voie de démocratie.
Natürlich sei die Demokratie noch nicht so verankert wie in Europa. Doch auch die Opposition besitze private Fernsehstationen, so Adamara. In den öffentlichen Sendern sehe man tatsächlich fast nur Chavez, Chavez und nochmal Chavez. Natürlich gäbe es einen starken Personenkult. Aber eben, wenn selbst die Opposition von fairen Wahlen spreche, sei das wohl das beste Argument gegen die internationale Kritik.
Die Opposition legitime ce processus électoral, c'est une réponse très importante à ces critiques.
Was diese Wahl aber deutlich zeigt, ist laut Adamara, wie gespalten das Land ist. 54% der Bevölkerung stehen hinter Hugo Chavez, 45% aber stimmten gegen ihn. Die Schwierigkeit für Chavez bestehe nun darin, ein Präsident für alle zu sein.
Je crois que, en fait, c'est un pays qui est très polarisé, hein. C'est quand même 45% de gens qui n'ont pas voté Chavez. Donc
bis jetzt habe Hugo Chavez seine Politik stark auf die ärmeren Schichten ausgerichtet, so Adamara. In der Armutsbekämpfung, in der Alphabetisierung und der Bildung, aber auch in der Gesundheitsversorgung habe er große Schritte vorwärts gemacht. Diesen Weg wolle Chavez weitergehen, diesen Weg unterstütze aber auch die Opposition. Wo sich Regierung und Opposition hingegen uneins seien, sei bei der Frage der Finanzierung. Das System Chavez stütze sich vor allem auf die Einnahmen aus dem Erdöl. Außerhalb der Erdölindustrie sei die einheimische Wirtschaft nur sehr schwach entwickelt. Hier müssten auf längere Sicht Lösungen gefunden werden.
Und là, il y aura toute une frange effectivement de gens qui seront pas satisfaits à long terme Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement de Chavez doit prendre conscience.
Der Aufbau einer starken, einheimischen, differenzierteren Wirtschaft werde Hugo Chavez in den nächsten 6 Jahren noch intensiv beschäftigen, so Adamara. Und es ist anzunehmen, dass sein sozialistischer Kurs dabei auf mehr Gegenwehr stoßen wird als bis anhin, denn auch die Opposition ist gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 9. Oktober. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit als Podcast, zu finden auf rabe.ch. In der Redaktion waren Benedikt Bachmann und Leonie Marti. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.